No.
Go. No.
Go.
Der Fußball-Podcast
über Rapid
und die Austria.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Nogo mit Ausgabe 202. Grüß dich, Stefan.
Hallo, Markus.
Alles in Butter.
Alles in Butter bei dir?
Ja, ist in Ordnung.
Ist in Ordnung, das hört man gerne. Hast du deinen deine Geburtstagsparty gut verdaut?
Ja, du auch?
Ja. Ja. Vor allem das Essen.
Ja, das freut mich, ja. Wenn das soweit alles gepasst hat. Stefan, Spitz auf Knopf heißt diesmal,
ja, aber ich glaube, das musst du ja du erklären als ich, oder? Oder ist eigentlich eher deine Bühne?
Naja, also für die Austria ist es Spitz auf Knopf ja nicht mehr, ob man irgendwie die Top 6 kommt, das betrifft jetzt nur noch Rapid, aber es ist ja alles so eng, dass es Spitz auf Knopf Richtung Spitze. Kann man in diese Richtung ja auch interpretieren.
Ganz gefinkelter Markus ist
ja,
das wieder mal,
ja. Ja, also für Rapid geht es jetzt noch, ob man überhaupt da noch irgendwas zu melden hat oben hin. Und die Austria kann sich schon sicher sein, nachdem die Abstände so gering sind und dann nochmal halbiert werden, ist
ja,
man voll
wobei,
mit dabei.
Ja, aber man braucht da jetzt da auch nicht irgendwas herreden, was noch ganz weit weg ist, auch wenn es punkte theoretisch noch möglich ist. Aber man hat ja auch gegen den LASK gesehen, dass da ja die Kaderqualität eine andere ist. Und auch bei Salzburg ist die Kaderqualität eine andere. Also ich sehe die Austria da nicht in der Favoritenrolle. Aber
ja. Der Favorit habe ich nicht gesprochen, aber man hat die Möglichkeit.
Man hat die Möglichkeit und es ist natürlich alles möglich. Wenn man dann in einen Lauf kommt, dann weiß man, wie das ist. Aber so verrückt, wie die Bundesliga in dieser Saison ist, würde es mich auch nicht wundern, wenn die Austria Sechster wird. Also das ist auch ein realistisches Szenario rein theoretisch. Also man kann das in der Saison wirklich nicht sagen, so verrückt. Jeder kann jeden schlagen, jeder schlagt jeden. Schiedsrichter sind auch nicht einzuschätzen, was sie dann entscheiden und wie sie entscheiden. Also ja, es ist
also
eine
gefühlt, gefühlt schlägt Rapid keinen, ist trotzdem noch mit dem Rennen.
Und das ist ja auch krank in Wahrheit, oder? Also
ja.
Irgendwer hat das bei uns in den sozialen Netzwerken geschrieben. Ich glaube, der Tom, oder?
Ja, ja,
12 Spiele
ja.
Nicht gewonnen und trotzdem noch dabei in der Verlosung. Also das ist das kann kein Hollywood-Regisseur besser schreiben, in Wahrheit.
Ja, trotzdem noch mit dabei, wenn man sich da reinschummelt und die Punkte dann halbiert werden, dann könnte man auch noch irgendwie ein Wörtchen mitreden. Wie gesagt, das für mich noch wesentlich utopischer wie deine Meinung bezüglich der Austria. Aber es ist alles drin, alles möglich und das spricht zwar für mich nicht unbedingt für die Qualität der Liga, aber für eine große Spannung.
Ja, das ist auch das Problem, glaube ich. Deswegen sind wir natürlich auch international nicht mehr so gut vertreten wie in den letzten Jahren. Also das ist auch irgendwie Fakt, dass es eher ein schlechtes Zeichen für die Liga ist und es ist ja auch ein schlechtes Zeichen, dass sich die Liga anscheinend schlecht vermarkten lässt und weniger TV-Gelder generiert und so weiter. Die großen Ligen wachsen, die kleinen haben Probleme, aber ich glaube, den Fan in Österreich wird in dieser Saison viel geboten. Und ja, uns leider auch manchmal, also eher jetzt da für dich gesprochen und für die Austria gesprochen, Saisonbeginn wollte man schon den Kopf in den Sand stecken und eigentlich gar nicht mehr zuschauen und ja, jetzt hat man sich da irgendwie rausgerettet aus der Misere.
Jo, bevor wir zur Bundesliga kommen, wäre mein Vorschlag, lass uns noch ganz kurz auf Liga 2 blicken. Da waren wir ja am Freitag ja mittendrin statt nur dabei und durften das Zweier-Derby zwischen der Austria oder den Young Violets und Rapid 2 mitkommentieren.
Genau, das war vergangenen Freitag. Es ist 1-0 für die Young Violets ausgegangen. Es war wirklich ein rassiges Derby, es waren auch viele streitbare Szenen dabei, es war ein knappes Derby, also das hat eigentlich alles gehabt, was ein Derby braucht, außer mehr Zuschauer hätte ich mir im Stadion gewünscht, aber das ist halt in der Liga 2 so, gerade bei den Zweierteams ist der Fan Zuspruch da halt nicht so groß. Aber ja, im Gegensatz zu dem Derby im Sommer war das überhaupt keine ausgemacht war es im Sommer auch nicht, aber da war die Austria klar überlegen und hat eigentlich einen ungefährdeten 2-0-Sieg gefeiert. Vergangenen Freitag war das nicht so. Die Austria hat frühe rote Karte, also Rapid hat eine frühe rote Karte kassiert, die Austria hat da die rote Karte rausgeholt, wollte ich zuerst sagen, und hat dann aber die Überlegenheit, die numerische Überlegenheit nicht aufs Feld bringen können. Und man muss schon sagen, dass Rapid in der ersten Halbzeit die besseren Chancen gehabt hat, die zwingenderen Chancen gehabt hat, diese dann aus meiner Sicht Gott sei Dank nicht gemacht haben. Und in der zweiten Halbzeit durch einen Schindelstreich am Beginn durch Jankovic gleich ins ein schöner Schuss platziert, an die Innenstange in Führung gegangen ist und dann eben die Führung verwalten konnte. Aber es war dann im Endeffekt ein wirklich gutes und schönes Fußballspiel zum Anschauen, muss ich sagen, jetzt so für einen neutralen Beobachter.
Ja, war auf jeden Fall, wie du sagst, ein interessanteres Match wie das, was wir im Sommer erlebt haben oder Frühherbst, wie es damals war. Und ja, Rapid beginnt natürlich suboptimal mit der frühen roten Karte, die, ich glaube, da sind wir uns jetzt alle einig, nachdem wir es ein paar Mal gesehen haben, doch sehr strittig war und hätte man nicht, meiner Meinung nach, nicht geben müssen. Wäre die Frage, ob es nach VAR-Intervention besser geworden wäre oder nicht. Da muss man ja auch immer aufpassen und geteilter Meinung sein diesbezüglich. So wie du es richtig sagst, ich glaube, Rapid 2 war dann über die kompletten 90 Minuten trotz dieser Unterzahl nicht wirklich unterlegen. Wenn er nur in ganz geringen Phasen hat, in der ersten Halbzeit die besseren Möglichkeiten. Und ja, dann war es dann eben so, Gröller in der Halbzeit raus. Der Brunhofer, der gekommen ist für ihn, war noch nicht richtig irgendwie in Tritt, ist dann im Zweikampf zu spät gekommen, so wie das gesagt hast, war es aber natürlich auch vom Austria-Youngster gut gemacht auf der anderen Seite. Was war irgendwie dann so das End vom Lied oder der Dank dafür, dass Gröller rausgegangen ist? Er war dann nicht im Kader der Kampfmannschaft.
Wirklich?
Also hätte man sich irgendwie sparen können, die ganze Geschichte. Er war nicht im Kader mit dabei. Auf jeden Fall hier ist er wieder mir bei Kicker nicht angezeigt. Und ist die Frage, hätte Vari,
klar.
Wenn er da weitergespielt hätte und einfach halt schon weiter im Tritt gewesen wäre, hätte es vielleicht verhindern können. Nicht, kann niemand so ganz genau sagen, war aber auf jeden Fall so, dass meiner Meinung nach dem 1-0 die Austria das zum Großteil eigentlich ganz gut verwaltet hat und Rapid-Chancen sich in der zweiten Hälfte kaum noch ergeben haben.
Das stimmt. Da war dann auch, je länger das Spiel gedauert hat, desto mehr Luft war bei Rapid draußen, aber kein Wunder, wenn sie einen Mann weniger waren. Ich möchte nur noch zur roten Karte sagen, ja, da sind wir uns einig, dass das eine strittige Entscheidung war, aber im Endeffekt war es jetzt keine hundertprozentig falsche Entscheidung. Also man kann die Regel schon so auslegen, dass das eine rote Karte ist, aber mit ein bisschen Fingerspitzengefühl hätte der Schiedsrichter in einem Wiener Derby am Beginn der Rückrunde quasi da auch noch ein bisschen Nachsicht walten lassen können und da
und
auch
so
eine
früh
gelbe
im Spiel
Karte
dann auch noch
geben.
Eben,
und so früh im Spiel, das meine ich ja. Und auch am Beginn der Rückrunde, also es geht da ja auch gerade bei den Zweierteams jetzt da nicht um die Meisterschaft und um irgendeinen Aufstieg oder so. Aber ja, ich glaube, wir werden heute noch mehr über das leidige Thema Schiedsrichter reden müssen.
Ja.
Aber ja, es hat uns sehr Spaß gemacht. Danke auch nochmal an den Fabian von Laola 1. Dass er uns da immer
ja,
so
das
nett.
Das gesamte Team sind ja noch mehr, die dahinter stecken und die sich da bemüht haben und mit am Ball sind. Also es war wirklich wieder ein cooles Erlebnis für uns.
Fabian, ich nenne jetzt den Fabian stellvertretend für das gesamte Team natürlich. Aber er empfängt uns halt immer so nett, brieft uns vorher und macht uns das Kommentieren auch leicht und vor allem. Das ist mir eigentlich erst dann nachher gekommen beim Zausfahren, wie ich dann im Zug gesessen bin. Er ist eigentlich der Übergangsgott. Keiner hat so gute Übergänge geschafft wie er und so coole Plot-Twists ins Kommentieren reingebracht wie er. Also das musst du ja mal einfallen, solche Übergänge zu machen und dann so uns dann wieder ins Boot zu holen und mitzuholen, ja? Also wirklich.
Hat schon Chapeau. Etwas Erfahrung, von der wir zum Glück profitieren durften.
Genau, ja. Aber jetzt sind wir wieder zurück in unserem unprofessionellen Setting und werden euch wieder in gewohnter No-Go-Manier durch den letzten Spieltag führen. Wer es nicht mitbekommen hat, wir posten ja seit 2 Wochen oder seit 3 Wochen auch immer so Snippets aus den Folgen auf unseren Social Media Kanälen. Ich muss mich da entschuldigen, ich habe von meiner Mama eine auf den Deckel bekommen, weil wir das letzte Mal eine Szene gezeigt haben, wo der Markus kompetent, wie er ist und wie er spricht, über irgendein Rapid-Thema natürlich spricht. Ich glaube, über die Fans bei Wiener Derby, oder ich weiß es nicht. Irgendein Rapid-Thema hast du auf jeden Fall besprochen. Und ich habe gegähnt. Und man hat mich gähnen gesehen. Das war, weil wir nehmen natürlich immer am Abend auf. Und ihr wisst, ich gebe immer 110% in der Arbeit und bin dann natürlich manchmal ein bisschen müde. Ich versuche heute nicht zu gähnen, wenn du sprichst, Markus.
Okay, alles klar. Ja. Das ist aber sehr nett.
Es tut mir leid.
gut. Hätten wir das schon mal abgehakt und hauen uns dann mal rein in diese vorletzte Runde, die es da gegeben hat. Austria hat alles fix machen können, Rapid hat in gewissen Konstellationen alles fix machen können. Stefan, der Austria ist es gelungen, im direkten Duell gegen den LASK eben das Meister-Playoff zu fixieren. Wie hast du es erlebt vor Ort?
Ja, es war ein typisches Austria gegen LASK-Match, ein sehr körperliches Spiel, die Linzer sehr unangenehm zu bespielen, richtige Grätzen, würde ich sagen. Lauter Hühnen da im Kader und lauter zweikampfstarke Spieler, und mit zweikampfstark meine ich körperlich zweikampfstark, also die stellen schon den Körper rein und da musst du richtig, richtig aggressiv dagegen arbeiten und werken, dass man da auch irgendwie eine Chance hat. Aber die Austria hat das sehr gut gemacht und vor allem die ersten Minuten waren ein völliges offenes Spiel und man hat da schon mithalten können. Man darf ja nicht vergessen, der LASK zuletzt eine wahnsinnige Serie gehabt an unbesiegten Spielen, dann eben in der letzten Woche das 1-5 gegen Salzburg, aber da haben wir schon gedacht, das wird jetzt da wenig Auswirkungen haben auf dieses Spiel, und dem war auch so. Also man hat jetzt da keine verunsicherte LASK-Mannschaft am Feld gesehen, sondern man hat wirklich die Einser-Garnitur gesehen und man hat wirklich gesehen, mit welcher Wucht die angreifen, pressen, nach vorne kommen, aggressiv sind, die Verteidigung zu Fehler zwingen will. Also man muss da schon aufpassen und immer hellwach sein, dass man da keine Fehler macht und dass man die dann nicht noch stärker macht, als die sind. Also es war eine der schwierigsten Partien in der Generali Arena, die ich in dieser Saison gesehen habe. Die sind nicht zu Recht dort, wo sie in der Tabelle sind.
nicht
zu Unrecht dort, wo sie in der Tabelle sind. Danke, dass du das
gemacht hast. Da gibt es gleich wieder Schelte von der Familie.
Also hätten die nicht so einen grottigen Saisonstart gehabt, dann wären die wahrscheinlich wirklich einer der Meisterkandidaten Nummer 1. Wie gesagt, die Austria hat da sehr gut mithalten können, haben sich wieder auf das schnelle Umstellspiel versteift, sind nicht so aggressiv angegangen, sondern haben erst kurz nach der Mittellinie zum Pressen begonnen und haben versucht, das wirklich klug zu spielen. Barry hat vorne gespielt statt Sanal Sajic, der hat verletzt gefehlt oder krankheitsbedingt gefehlt. Auf jeden Fall war der nicht im Kader. War eh schon angekündigt. Dann war die Doppel-6 Maybach und Kang Hee-Lee. Und Dragovic ist auch wieder zurückgekommen in die Verteidigung. Also spielertechnisch hat Sajic schon gefehlt, aber man muss sagen, Abu Barry gefällt mir offensiv sehr, sehr gut. Er ist ein Spieler, der auch das Spiel gut lesen kann und auch gute Passes spielen kann, obwohl er wahrscheinlich ein bisschen weiter hinten mir noch besser gefällt, weil er einfach auch ein sehr zweikampfstarker Spieler ist und ein sehr ballsicherer Spieler, der halt noch genaue Passes, glaube ich, mehr lernen muss. Ich meine, er hat sich super weiterentwickelt, aber es sind schon das ganze Spiel immer wieder so ungezwungene Fehler gekommen, nicht nur von Barry, sondern auch von Maybach, von Ranftl, von Wiesinger. Einfach unkonzentrierte Pässe nach vorne, die man dann direkt dem LASK in die Füße gespielt hat und so für gefährliche Situationen vom Austria-Tor gesorgt hat. Also das, wenn man das noch abgeschaltet hätte, dann wäre vielleicht noch mehr möglich gewesen. im Endeffekt war es ein unterhaltsames Spiel, würde ich sagen, für beide Seiten, also für, sowohl für LASK-Fans als auch für die Austria-Fans, als auch für den neutralen Zuschauer. Ein packendes Spiel mit einem wahrscheinlich gerechten Unentschieden, würde ich sagen. Obwohl man jetzt schon auch über das 1-0 sprechen muss vom LASK. Es ist zwar mit offener Sohle gegen Plavutic. Plavutic's Fehler war meiner Meinung nach jener, dass der nicht wie ein sterbender Schwan sich fallen hat lassen.
Also das hätte Ranftl deutlich besser gemacht, nehme ich
also
an.
Also wenn das Foul an Ranftl gewesen wäre, dann wäre es fix abpfiffen worden. Aber Plavutic ist halt auf den Beinen geblieben und halt ein bisschen herumgestolpert, hat dadurch dann aber nicht mehr in der Verteidigung mitwirken können, weil er einfach wieder in Schritt kommen musste. Und das ist ja alles sehr schnell gegangen. Der Lask konnte dann mit einem Stangelpass rein das Tor machen. War trotzdem zu einfach, aber in Wahrheit hat sogar der VAR eingegriffen. Also der VAR ist davon ausgegangen, dass das eine strittige Situation war und dass da offensichtlich ein Foul war und hat den Schiedsrichter zum Bildschirm gebeten. Aber der Schiedsrichter hat sich gedacht, ja, gestrecktes Bein, Sohle nach vorne, Ball hat er eigentlich nicht wirklich berührt.
Geht schon.
Gehen wir es trotzdem, ist ja wurscht. Ja. Und so ist es dann 1-0 für die Austria gestanden. Ich habe das gar nicht mitbekommen, dass da ein Foul war. Für den Last gestanden, danke. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass das ein Foul war, also im Stadion selbst. Mich hat das dann gewundert. Ich dachte eher, dass sie auf Abseits prüfen, weil das eben so ein Pass rein war. Aber ja, nach den Fernsehbildern war das schon eindeutig. Da darf es eigentlich keine zwei Meinungen geben, nicht einmal durch eine violette Brille. Wenn man da sogar schon zum Bildschirm gerufen wird. Aber man darf sich da eh nicht aufregen, weil wir wissen, wie die Performance der Schiedsrichter in der österreichischen Bundesliga ist. Und ich glaube halt auch, dass das eine Schwäche der Bundesliga ist, weil wenn die Schiedsrichter richtig entscheiden würden, dann wäre das ein oder andere Spiel auch schon gerechter ausgegangen und dann wäre vielleicht auch schon ein bisschen mehr Abstand in der Tabelle. Das glaube ich schon, weil alleine was da der Austria für Tore schon entgangen sind oder was die dann schon bekommen haben nach vorangegangenen Fouls, da sollte sich der VAR wirklich hinterfragen. Aber nichtsdestotrotz hat man dann das 1-0 noch in die Pause bringen können, auch aufgrund eines nicht gegebenen Abseitstors vom LASK. Das war sehr wichtig, dass man da mit einem knappen Ergebnis in die Pause gekommen ist. Und dann hat die Austria das gemacht, was sie schon oft gemacht hat, nämlich mit viel Druck aus der Kabine gekommen. Und nach einem Eckball hat dann Dragovic das 1-1 gemacht im 16er. Geblieben und hat dann einfach mit aller Wut, die er hatte, mit allem Grant aus der ersten Halbzeit draufgehauen und der Ball wurde dann noch von einem LASK-Spieler abgefälscht, aber schönes Tor, unhaltbar dadurch auch für den LASK-Tormann und dann ist es 1-1 gestanden und dann war es eigentlich wieder eine offene Partie, die Austria war super im Spiel und hat sich dann eben mit den von mir angesprochenen Eigenfehlern wieder oft unter Druck gebracht, verunsichern lassen und dadurch ist der LASK ab der 70. Minute wieder dominant geworden, würde ich sagen, auch die spielbestimmende Mannschaft und hat dann auch durch einen schönen Stangelpass rein das 2-1 gemacht, Lang, Ex-Rapidler, der auch noch hat das 2-1 gemacht und ja, aber die Austria hat trotzdem nicht aufgegeben und hat dann wieder mal durch einen Elfer den Ausgleich geschossen, Eggestein ins Kreuzeck. Also so viel Selbstvertrauen möchte ich auch einmal in meinem Leben haben, dass ich da den Strafstoß so verwandle. Das ist fantastisch. Und ich meine, ich habe es jetzt nicht live gesehen, weil ich kann mir das nicht anschauen mit meinen Nerven. Ich habe dann zufälligerweise kurz aufs Klo müssen. Aber als ich dann den Jubel gehört habe, bin ich zurückgelaufen. Ja. Und ja, war.
Ja, und auch die Szene wurde nicht direkt am Feld entschieden.
Ja, das war natürlich, da hat er den Arm so ausgestreckt gehabt, da hat der Schiedsrichter zuerst gesagt, war nix. Eindeutig. Dann ist er Gott sei Dank noch einmal an den Bildschirm gerufen worden und dann hat er sich gedacht, ach, da könnte ich dann wirklich in Erklärungsnot kommen, also noch mehr als in der ersten Halbzeit und hat sich dann gedacht, okay, dann gehen wir halt den Elfmeter. Nein, aber das war ein unstrittiger, eindeutiger Elfmeter, also da darf es wirklich keine zwei Meinungen geben. Und das 2-2 wurde dann über die Bühne gebracht, über die Spielzeit gebracht. Damit ist die Austria fix in der Meistergruppe, auch der LASK dadurch fix in der Meistergruppe. Ich verstehe es ja nicht, weil, schau, es hätte uns ein Unentschieden, es hat uns ein Unentschieden gereicht, um in die Meistergruppe zu kommen. Das stand ja eigentlich schon noch vor dem Spiel fest. Jetzt habe ich mich erinnert an das Spiel Klagenfurt gegen Rapid, wo es eigentlich so ein Bartkick war, der sich nur im Mittelfeld abgespielt hat und dadurch die Austria nicht in die Meistergruppe gekommen ist, weil es da eben keinen Sieger gegeben hat. Gegen den LASK geht das anscheinend nicht. Da muss man auf Teufel komm raus spielen, da muss man Hochspannung halten bis zur 95., 96. Minute, ja, 6 Minuten Nachspielzeit war. Da gibt's keine Abmachungen, da muss man einfach versuchen zu gewinnen und da darf man sich dann auch nichts erlauben und da darf man dann auch zu keinem Zeitpunkt einen Gang zurückschalten. Aber
so einer grün-weißen Legende auf der anderen Gegner, auf der Trainerbank darf man halt auch nicht trauen, wenn da was ausgemacht wäre.
Ja, es war fix nichts ausgemacht, also von beiden Seiten war nichts ausgemacht. Vucic hat wieder gespielt, ist dann reingekommen in der zweiten Halbzeit, auch Marco Rakusch ist reingekommen in der zweiten Halbzeit, weil ja Kelvin Boateng jetzt auch aufgrund eines Mittelhandbruches mehrere Wochen ausfällt. Markovic ist reingekommen, der hat deswegen beim Zweier-Derby gefehlt, das heißt, bei der Austria hat man im Zweier-Derby auf die Leute verzichtet, weil sie dann wirklich zum Einsatz gekommen sind. Und ja, war eigentlich dann auch von allen, ich muss auch sagen, von Leuten, die reingekommen sind, die haben das alles sehr gut gemacht. Auch von Rakusch das erste Mal seit langem wieder im Kader und auch meiner Meinung nach sich gut bewegt am Feld. Und ja, Romeo Vucic, dem fehlt es halt noch ein bisschen. Ich glaube, der kommt jetzt da mehr rein, weil ein junger Eigenbauspieler ist von der Austria, dem jetzt halt nochmal eine Chance gegeben ist, wird. Ja, ich hoffe, dass der noch irgendwann einmal zündet, aber den habe ich schon stärker in Erinnerung gehabt.
Willst du ihn vielleicht eventuell eher wieder über die Zweier aufbauen, da mehr Minuten
Ich weiß nicht,
geben?
Ob der schon nicht so alt ist für die Zweier. Der ist, glaube ich, schon 22 oder 23 Jahre alt. Also der müsste jetzt schon wirklich zünden. Sonst weiß ich nicht. Aber also ich glaube nicht, dass der jetzt da ins Konzept der Young Violets passt.
Okay. Also, Markovic ist zum Beispiel jetzt schon stark, ich habe ja nur die Highlights gesehen, ja. Gelobt worden vom Dalibor, der auch gemeint hat, glaube ich, nach der U17 WM, dass er dem sofort zutrauen wird, auch in der Kampfmannschaft Fuß zu fassen. Wie hast du den erlebt?
Ja, den habe ich eigentlich grundsätzlich auch gut erlebt. Also ist mir jetzt nicht arg aufgefallen, was aber auch ein gutes Zeichen ist. Also er hat jetzt keine groben Fehler gemacht, keine groben Schnitzer gehabt, was ich mich erinnern kann, und hat gut gespielt. Und das imponiert mir schon, so ein 17-Jähriger, der da reinkommt, auch der Maybach, der ist 18, wie selbstbewusst die jetzt schon auftreten. Also man merkt schon, dass wenn man jungen Spielern noch Einsatzzeit gibt, dass die da schon wachsen können. Und ich glaube, bei all der Kritik, die man dem Trainerteam am Anfang der Saison gegeben hat mit der überalterten Mannschaft und man, die Jungen haben keine Chance und keine Einsatzminuten. Jetzt, wo der Kader dünner wird und wo man auf die Jugend setzen muss oder mehr setzen muss oder die immer mehr in der zweiten Reihe stehen, weil dann einfach keine arrivierten Spieler mehr hinten sind, dahinter kommen, weil die einfach alle verletzt sind oder verkauft worden sind, müssen die einen Mann stellen und ich finde, das macht das Trainerteam wirklich fantastisch derzeit. Also man setzt die ein, man hat das Vertrauen zu ihnen und ich hoffe halt schon, aber da vertraue ich dem Trainerteam jetzt eigentlich auch, dass man die nicht jetzt überspielt und dass man da schon bei ihnen die Spannung und den Fortschritt im Auge behält und so eben sieht, dass die da weiter vorwärts kommen, weil ich meine, wir kennen ja alle, wie es auch enden kann, wenn Dominik Prokop, der dann voll den Leistungsabfall gehabt hat, wie er dann einmal Stammspieler bei der Austria war. Auch der Dominik Fitz hat irrsinnig lange gebraucht, bis er wirklich Kontinuität in seine hohe Qualität gebracht hat und nicht mehr so Leistungsschwankungen ausgesetzt war. Also ich glaube, da hat die Austria viel gelernt in den letzten Jahren und ich hoffe, dass sie das jetzt da bei den jungen Spielern auch anwenden können.
Dann gab es während der Partie einige transparente Banner von den Austria-Fans. Willst du dazu irgendwas sagen?
Ja, ich glaube, das habe ich in der letzten Woche eh schon ausführlich gesagt. Ich habe es selbst nicht gesehen, weil ich auf der Tribüne gestanden bin. War dann auch überrascht heute, wie ich da auf 90minuten.at den Artikel gelesen habe. Die Austria-Fans, die solidarisieren sich mit Kurt Golowitzer und mit Harald Zachelcheck, dem Finanzvorstand. Wir wissen ja, dass da im Hintergrund so Grabenkämpfe gibt. Und ich hoffe, dass das jetzt früher oder später beendet wird. Mehr kann ich dazu nicht sagen oder will ich auch nicht sagen, weil ja, es ist ein sehr, sehr mühsames Thema und eins, was ich nicht beeinflussen kann. Ich meine, ich kann das Spiel am Feld auch nicht beeinflussen, aber das sehe ich wenigstens und dazu kann ich eine Meinung haben, eine fundierte Meinung. Zu diesen Grabenkämpfen kann ich jetzt nicht wirklich eine Meinung haben. Und auch auf dem Flyer, was da vorher ausgeteilt wurde, steht ja auch, also haben ja auch die Fans selbst dann gesagt, ist diesen Informationsflyer an die Fans, von den Fans, also von der organisierten Fanszene ist ja auch draufgestanden, dass es oft undurchsichtige Entscheidungen gibt, die nicht nachvollziehbar sind von beiden Seiten. Und deswegen, ja. Es geht so im Hintergrund bei der Austria, aber laut Johannes Brandl ist das ja auch schon seit 25 Jahren so oder seit 20 Jahren so. Also auch nichts Neues.
Gehört mit zur Tradition.
Genau, anscheinend.
Da war Sportvorstand Zorn bei Talk und Tore. Ja. Hat da auch ein paar interessante Sachen ausgespuckt oder verlautbart? Ist da irgendwelche Meinungen oder was du dazu sagen willst?
Ja, ich finde, er sagt das, was man hören will. Also das kann er schon sehr gut. Es wird wahrscheinlich mit Ranft und Wiesinger verlängert werden. So, was man da so rausgehört hat, stehen da die Chancen recht gut. Bei Stefan Helm wollte er sich nicht festlegen. Aber wie gesagt, ich weiß ja auch nicht, was da hinter den Kulissen jetzt abgeht. Ob der wirklich jetzt da im sportlichen Bereich alles Eitelwonne ist. Also er tut so und ich hoffe es auch, dass er sich wirklich gut mit dem Michi Wagner versteht und dass die wirklich an das Konzept glauben und das Konzept weiterentwickeln. Sie wollen jetzt auch ein datengetriebenes Scouting aufbauen und weniger auf die Meinung, also nicht nur auf die Meinung der Scouts angewiesen sein, sondern auch auf die Daten, wie sie Rapid jetzt da schon aufgezogen hat in den letzten Jahren und man sieht ja, wie gut das funktioniert. Das wollen sie jetzt auch bei der Austria einführen, also schauen wir mal.
Gut, und dass die Option irgendwie bei Barry auch gezogen werden soll, ist irgendwie auch keine wirkliche Überraschung.
Das,
ne?
Genau, das war aber auch schon vorher bekannt, bei Barry soll die Option gezogen werden und man weiß ja aber trotzdem nicht, ob er dann noch bei der Austria spielt, aber auf jeden Fall steigert das den Marktwert, weil die Austria ist ja auch auf Transfereinnahmen angewiesen. Aber die interessanteste Aktie, oder für mich am interessantesten ist es auf jeden Fall, wie es mit dem Trainerteam weitergeht. Stefan Helm wird jetzt medial voll gelobt, hat jetzt da von den Medien den Rückhalt, das war im Herbst schon komplett anders, da war er ja eigentlich schon mehr als angezählt, meiner Meinung nach. Jetzt hat er auf einmal plötzlich wieder voll den Rückhalt, ist der Messias, schafft es, die Unruhe von der Mannschaft wegzuhalten und sie zu guten Leistungen zu bringen. Wir haben gegen Salzburg gewonnen, wir haben die beiden Derbys gewonnen, also Stefan Helm macht nicht so einen schlechten Job. Ich habe aber allerdings gestern böse Blicke
geerntet
als bei der Aufstellung, weil der Stadionsprecher sagt Vornamen, Fans sagen Nachnamen. Das ist ja, glaube ich, auch bei Rapid so, bei der Aufstellung. Mhm. Und beim Trainer und bei den guten Spielern schreit man ja dann immer Fußballgott nach. Und ich habe bei Stefan Helm dann Trainergott nachgeschrien, da habe ich ein paar böse Blicke erhalten, aber ich finde trotzdem...
Ich habe schon gedacht, da kommt unser Trainer Stefan,
Noch nicht. Aber ich finde, er macht eine wirklich gute Arbeit und ich mag ihn ja auch. Also ich bin einer der, ich bin von der Fraktion, die da sagen, gleich verlängern mit dem gesamten Trainerteam, weil ich finde, das funktioniert gut. Es gibt aber auch viele, die sagen, sie sind da nicht hundertprozentig überzeugt, das ist auch eine legitime Ansicht. Aber das macht ja auch die Austria aus, dass keine homogene Fanbasis, sondern eine eher heterogene Fanbasis hat, die auch unterschiedlicher Meinung sind und sein dürfen. Und ich habe mich mit allen trotzdem unterhalten, auch die, die mich dann böse angeschaut haben, wie ich das geschrien habe. Wir haben das gleich wieder vergessen und haben über das Wetter gesprochen. Na? Und ja, also das wird für mich wirklich spannend, wie es da weitergeht. Auch hinter der Tatsache, dass der Alex Dragovic, nachdem er nach weiß nicht wie vielen Tagen, du hast das dann eh gepostet, oder
1500 irgendwas, also 15 genau. Jahre und keine Ahnung, 4 Monate oder sowas.
Weil man muss auch sagen, er hat jetzt nicht 15 Jahre bei der Austria gespielt.
Sonst wäre es, glaube ich, arg bitter.
Ist er auch gleich zum Wegleitner, zum Co-Trainer gelaufen, hat den umarmt. Das ist ja auch dann immer ein Zeichen von einem wirklichen Führungsspieler, der dann gleich zum Co-Trainer läuft, dass da auch im Trainerteam vieles stimmen dürfte. Und man weiß ja auch, dieses Ubuntu, jeder ist gleich und jeder ist für den anderen da. Diese Einstellung, die da die Austria seit 2 Jahren hat, die hat ja der Wegleitner eingeführt. Und auch wenn du während dem Spiel den Stefan Helm mit dem Christian Wegleitner siehst, wie die miteinander sprechen und beraten auch, da merkst du schon, dass da ein Team an der Seitenlinie steht und dass das nicht einer alleine ist, so wie zum Beispiel, weiß nicht, der Kübauer, da wird alles auf den Kübauer geschoben, dass der da so toll ist und das alles so.
Na, aber
so
der hat auch immer Nastel schon bei
aber
sich.
Aber der hat das eh auch den Nastel, ja, eh. Aber der ist der Kübauer mehr im Vordergrund und bei der Austria ist so mehr das Trainerteam irgendwie, finde ich zumindest. Und das finde ich sehr schön, weil ich bin ein Teammensch und ich liebe Teams und ich finde es cool, wenn man da füreinander da ist und da habe ich das Gefühl. Deswegen würde ich es schade finden, wenn man mit Stefan Helm nicht verlängert. Allerdings, ja, ist das die Sache des Sportverstands. Auch der Michi Wagner hat ja, wie der noch alleine in der Sportdirektion war, also nicht in der Sportdirektion, sondern alleine da Sportdirektor quasi war, wo es den Alex Zorn noch nicht gegeben hat. Thomas Zorn. Heißt das Thomas oder Alex? Ich merke das nicht.
Aber Alex ist der Trainer, glaube ich.
Der Alex ist ja Thomas Zorn, ja genau. Da hat er ja auch nicht gesagt, wir verlängern bald mit Stefan Helm, sondern hat da auch die Karten offen lassen. Das ist eh klar, das ist halt das Geschäft, aber der Vertrag läuft im Sommer aus und je früher man auf der Trainerbank die Trainerposition klärt, desto mehr Sicherheit haben ja dann auch die Spieler, die dann da bleiben oder kommen wollen. Also das ist eine Win-Win- oder Lose-Lose-Situation und ich hoffe, dass die Sportvorstände so handlungsfähig sind, dass sie relativ schnell so eine Entscheidung treffen können und wenn jetzt im nächsten Spiel, letztes Spiel Grunddurchgang auch gegen Ried gewonnen wird, gegen einen vermeintlich kleineren Gegner, gegen die sich ja die Austria bewiesenermaßen in dieser Saison schwieriger tut. Vielleicht wartet man auch nur das ab und dann merkt man auch, dass das auch geht. Ich weiß es nicht. Also bin gespannt. Das ist für mich das Interessanteste, was jetzt wo ich überhaupt keine Prediction habe, wie es da ausgehen wird. Also wie schaut es auf der Trainerposition aus?
Okay, also auf der einen Seite, ich glaube, da sind wir uns auch einig und war ja auch Social Media irgendwie auch Thema. Wichtig, dass Dragovic wieder da war und als Leitfigur da vorangegangen ist, auch das Tor mitgemacht hat. Auf der einen und eben nach 1,5 Jahrzehnten mal wieder getroffen hat für die Austria. Und genau. Auf der anderen Seite Eggestein, der jetzt im 5. Bundesliga-Match in Folge getroffen hat, muss ich mir da Sorgen machen, dass er mir den Rang abläuft als dein Lieblingsdeutscher?
Ja.
Scheiße.
Nein, also dich kann ja kein Deutscher ersetzen, Markus. Vor allem, wenn du mir ja auch immer proaktiv sagst, wie es dir geht. Also.
Ja.
Nein.
Vielleicht kommst du beim Eggestein irgendwann auch noch dahin, dass er sagt, Stefan.
Nein, also wirklich gut und er hat ja dann auch gleich gesagt in einem Interview bei St. Pauli, hat er mal 9 Spiele hintereinander getroffen. Also da, das ist auch schon mal eine Ansage. Nein, aber du merkst halt, dass der Selbstvertrauen hat und du merkst halt auch, in seinem Positionsspiel, in seiner Ballbehandlung, mit seiner Art das Spiel zu lesen, dass der wirklich der stärkste Spieler bei der Austria ist. Und der Dragovic, das war gestern auch wieder super. Der hat, glaube ich, am Anfang des Spieles in den ersten 15 Minuten einen Zweikampf gegen einen Kalajdzic verloren. Und der war dann so brennhaß, dass der dann, glaube ich, keinen einzigen Zweikampf mehr verloren hat. Und immer noch nicht mit 110% in die Zweikämpfe gegangen ist, sondern mit 130%. Und solche Spieler brauchst du halt, weil die gehen dann wirklich voran und die reißen ja dann auch die Nebenmänner mit.
Mhm.
Und das ist halt wirklich auch eine Mentalitätssache, die Austria derzeit auch braucht, dass die solche Spieler haben, die dann auch die Mitspieler mitreißen können, anheizen können und dann so für den einen oder anderen Prozentpunkt mehr Leistung sorgen können und das brauchst du halt gegen einen LASK, weil, wie gesagt, einer der unangenehmsten Gegner zu bespielen derzeit.
Ja, unterm Strich war es dann so, sowohl Dragovic als auch Eggestein vom Kicker mit Note 2 bewertet worden, damit beide in der 11 des Tages und mit jeweils 6 Nominierungen, beide übrigens ganz vorne bei den Berufungen bisher.
Okay.
Ja. Das schon mal soweit gesagt.
Gut, und wir haben gegen Altach im Ländle verloren, ihr nicht.
Genau, Rapid hat 1:1 gespielt, hat im Finish dann eigentlich einen möglichen Sieg noch aus der Hand gegeben. Ich denke, unterm Strich ist dieses X ganz okay, wobei es auch hier gewisse Entscheidungen gab, die das Pendel eher Richtung hätten Rapid kippen lassen können oder ausschlagen lassen können. Erste Halbzeit, finde ich, ist so ein bisschen hin und her. Wogte es hin und her, mal hat Rapid bisschen mehr vom Spiel gehabt, mal die Altach ein wenig mehr, kann mich an eine kleine Phase erinnern, wo Hedel ein, zweimal parieren musste und es dann gewisse Standards gab, auch ja, Altach sehr gefährlich bei Standards. Auf der anderen Seite wäre ein Standard den Vorarlbergern beiden zu Verhängnis geworden, da war das Wurmbrand, wie es eigentlich so Usus ist, ne, dass man versucht, den Torhüter ein bisschen wegzublocken, also vom Rauslaufen aktiv halt zu hindern. Und gerade wenn der Torhüter sich dann drauf einlässt und, sag ich mal, in den Verteidiger reinfallen lässt, ist dann eigentlich gang und gäbe, dass es für den Goalie oft gepfiffen wird. Gerade in Österreich und in Deutschland, England vielleicht weniger der Fall, aber gerade dort wird es dann eigentlich vornehmlich gepfiffen. War aber dann so, dass Stojanovic den Wurmbrand weggeschuckt hat einmal und dann beim Rauslaufen gemeint hat, jetzt nimmt er ihn so ein bisschen in den Schwitzkasten und ringt ihn nieder. Also meiner Meinung nach hätte man da schon 11 Meter geben können. Ich fand jetzt nicht so, dass es so ein arges Blocken war, dass man da sagen muss, es war fix ein Foulvorwurf in die andere Richtung. Also ich glaube, da hätte Altach auf jeden Fall extremes Glück gehabt, hätte es da den Elfer gegeben, hätte man sich definitiv nicht beschweren dürfen. Also ging es mit dem 0:0 in der Pause, wie gesagt, ich fand, es ist hier und da immer hin und her das Pendel ein bisschen ausgeschlagen und in der zweiten Hälfte war es dann so, dass Rapid gerade zu Beginn ein bisschen mehr am Drücker war und dann auch in Führung gegangen ist. Ein langer Ball, den Nuno im Zweikampf, muss man es auch sagen, hat sich Rapidleger Oswald nicht gerade optimal verhalten. Zuerst hat Stojanovic geschaltet, dann den Ball noch von einem Out gerettet, in die Mitte gespitzelt und dann war es eine Mischung aus Weimann und Zech, dass der Ball dann den Weg ins Tor der Vorarlberger gefunden hat. Im Nachgang war es meiner Meinung nach dann eigentlich so, dass Rapid es eigentlich ganz gut im Griff hatte, nichts viel zugelassen wurde und dann gab es die Wechselzeit. Raus ging Gulliksen, dafür kam Dahl. Gulliksen erneut, ich fand ihn jetzt in anderen Partien schon schlecht, aber erneut jetzt nicht wirklich, dass man sagen muss, er hat jetzt hier toll performt oder wirklich einiges gezeigt, immer noch vieles schuldig geblieben. Und dann zu Beginn der Rapid-Viertelstunde in der 77. Minute gab es einen Dreifachwechsel. Nuno, der, finde ich, ein tolles Startelf-Debüt abgeliefert hat, meiner Meinung nach, war vorher schon angeschlagen, hat angezeigt, dass er nicht mehr wirklich weitermachen kann. Ein Wurmbrand, der auch längere Zeit in der Vorbereitung gefehlt hatte, beziehungsweise im Winter, konnte auch nicht mehr, für ihn kam Burkhardt, für Nuno kam Demir und dann auch Horn, der erst wieder wirklich genesen ist, für ihn kam Schöller. Dieser Dreifachwechsel war also etwas, sage ich jetzt zu weiten Teilen, ein Muss und nicht ein, ja, wir werfen jetzt mal alles durcheinander, aber Hof Torup hat sich dann entschieden, mit diesem Dreifachwechsel hinten auf der Fünferkette umzustellen und Rapid wurde ihn reaktiv für mich, zu reaktiv, zu abwartend, gab wenig Entlastung dann mehr, auch jetzt, wenn es nicht so war, dass Altach da vollkommen Druck ausgeübt hat, aber es war für mich mit ein Teil, wieso es dann nachher zum Ausgleich gekommen ist. Ich habe da schon über Social Media einige Zuschriften, Kommentare bekommen oder wir haben die bekommen, wo es in Richtung geht, ja, Cvetkovic ist ja so schlecht und Cvetkovic weiß mal gar nicht, wieso der so in den Himmel gelobt wird und so geliebt wird von den Rapid-Fans. Ich meine, auf der einen Seite kann ich das, denke ich mal, in puncto Mentalität beantworten, weil es einfach einer ist, wo man immer das Gefühl hat, der gibt alles, der versucht, die Fans mitzunehmen, der wirklich für die Farben und für den Verein einsteht. Das macht dann, denke ich mal, nicht jede Unleistung wett, aber ist trotzdem etwas, wo der Spieler dann einen Stein im Brett hat bei den Fans und für mich das auch legitim ist. Auf der anderen Seite habe ich mir die Szene, die dann zum 1:1 geführt ist, nochmal dezidiert angeschaut und noch ein bisschen versucht aufzuschlüsseln für euch. Also es war so, Altach greift über rechts an, Rapid ist in dieser Situation am Flügel in Überzahl, Demir rückt raus an die Seitenlinie und der Altacher, in dem Fall war es Ingolic, schlägt den Ball in die Mitte. In die Mitte geht Cvetkovic dem Ball aus der Viererkette oder Fünferkette in dem Fall entgegen, wird aber vom Gegenspieler bedrängt. Das heißt, er kann nur unter Druck zum Ball gehen. Der Ball landet dadurch unglücklich beim Gegner, weil er nicht sauber spielen kann. Aber um ihn herum wären noch Burkhardt, Schöller und Demir. Aber dann für mich die entscheidende Situation, Demir verliert außen den Kontakt zu zu Ingolic. Ein Altacher, der in der Mittenzentrum ist, zeigt sogar an, dass der Ball nach außen gespielt werden soll. Demir nimmt diesen Sprint nicht auf von Ingolic. Schöller war schon am Rausverteidigen nach vorne, um den kurzen Pass abzudecken und hat es damit schwer gehabt, weil er eben in dieser Vorwärtsbewegung schon war, Ingolic außen folgen zu können. Im Zentrum haben wir Rojao und Boller. Zvetkovic, der durch diese Rausrückung auf ca. 25 Meter war, eilt zwar zurück, aber eigentlich waren die, die die Mitte abdecken müssen, und da war eigentlich nur ein Altacher da mit Masombo, dem späteren Torschützen, die zwei, die sich irgendwie um ihn kümmern müssen. Rojao blickt sich kurz um, hat also dann Masombo gesehen, aber sieht oder verletzt sich wohl eher darauf, dass Boller weiter einrückt und zu Masombo geht. Danach schaut Rojao nur noch nach außen, nur noch zum Ball. Boller rückt nicht weit genug ein. Zvetkovic kommt eben aufgrund des vorigen Rausschiebens zu spät. Die Flanke, wie gesagt, nämlich vor allem den Demir, den Sprint einfach überhaupt nicht mit der richtigen Intensität aufnimmt, für mich eher nur mittrabt. Dadurch kann die Flanke eben nicht verhindert werden. Die kommt auch noch super hinter Rojao, vor Zvetkovic und im Raum vor Boller, und damit ist einfach der Masombo aus 7 Meter völlig frei, Hedes ohne Chance, und so ist aus meiner Sicht das Tor entstanden, einfach eine Verkettung von individuellen Unzulänglichkeiten, einmal ein bisschen Pech mit dabei, wo Zvetkovic den Ball nicht optimal klären kann, damit hat er auch seine Aktien mit dabei, aber zu sagen dann im Finish, wenn ich mir die letzte Frame von der vor dem Kopfball anschaue und sage, ja, der Zvetkovic ist am nächsten dran, der hat das verhindern müssen, ist für mich einfach falsch, und da sieht man einfach, dass ja, Fußballspiel wirklich sehr komplex sein kann, wenn eine falsche Entscheidung und ein falsches Stellungsspiel, und schon kann es eben zum Tor führen. Im weiteren Vorgang, ich glaube, das war ja relativ kurz davor, hat Boller eigentlich noch eine große Chance gehabt, wo es schön von Rapid eigentlich ganz gut gespielt worden ist, der Ball in der Mitte geklärt, fällt vor Boller vor die Füße, und der dann noch 10 Metern, dass er das so drüber haut. Jo, nun, eine hätte er besser lösen können müssen fast, aber so ist es im Finish einfach zu diesem 1:1 gekommen. Im Nachgang dann für mich fast nicht gleich, aber doch vom puncto Fingerspitzengefühl und so wie die Situation angelegt war, ähnlich wie diese Szene zum Zweiderby, wo Schöller in den Zweikampf geht. Den Spieler finde ich, wenn dann nur maximal leicht, der will eigentlich dann noch weiterlaufen, und tritt teilweise noch auf seinen Fuß mit drauf. Also, dass man da so fix dann rot geben muss, fand ich irgendwie fast auch ein bisschen übertrieben, aber war dann so spät fast schon ein bisschen egal, wobei Rapid dann natürlich in dieser absoluten Schlussphase noch ein bisschen mehr unter Druck geraten ist, aber dann im Finish einfach dieses 1:1 dann noch über die Zeit retten konnte, dann in diesem absoluten Schlussphase froh sein müsste, dass es den Punkt dann überhaupt noch gab, aber durch das, dass man eigentlich zwischendrin das Ding doch nach der Führung so gut im Griff hatte, war es fast für mich auch noch ein bisschen leichtfertig vergeben.
Ich will noch jetzt mal in die erste Halbzeit nochmal zurückkommen zu dem Tor. Also zu dem Foul von Stojanovic, heißt der Tormann, ja genau, von Stojanovic. Ja. Das hat doch der Schiedsrichter auch gecheckt am Bildschirm, oder?
Genau, VR hat es länger geprüft, hat dann Tio Türke rausgeschickt zum Schirm.
Aber wie geht das, dass der das nicht gibt? Ich frage dich, ich meine, du bist ein Wrestling-Fan, wäre das...
ja, es war ein guter Move eigentlich im Wrestling.
Oder schon, oder? Vielleicht hat er den Sportart verwechselt kurze Zeit, das gibt's ja nicht.
Das kann gut sein, ja, ich verstehe es auch nicht. Er hat vorher Foul gegeben, also Stürmer-Foul gegeben aus seiner Sicht, und hat nachher gemeint, ich bleib mal bei der Entscheidung.
Ja, also es ist wirklich unpackbar für mich, dass man sowas nicht geben kann, weil ich mir denke, ich meine, ja, der Ball war nicht in der Gegend, also es war jetzt nicht so, dass der Tormann unerheblich, ja. Ich wollte es nur noch mal aufdröseln oder für jeden, der das nicht gesehen hat, mal sagen, dass da halt jetzt der Stojanovic jetzt den Wurmbrand jetzt nicht niedergerissen hat, dass der Wurmbrand nicht zum Ball kommt, sondern der Ball war gerade irgendwo anders, aber es war trotzdem ein Wahnsinn eigentlich, dass man das nicht geben kann. Und ich glaube, ab nächste Woche gebe ich dir die Fragen, die ich vorbereitet habe, im Vorhinein, dass du das da nicht so ausführlich erklärst in der Zusammenfassung, sondern dass du mich auch was fragen lassen kannst.
Okay, Entschuldigung.
ich will nur fragen, also warum glaubst du, dass Gulliksen so einen fixen Startplatz hat? Nachdem ich Woche für Woche von dir höre und auch jetzt in den Zusammenfassungen, fällt er mir jetzt nicht so arg positiv auf. Warum kriegt er keine Nachdenkpause?
Frag ich mich auch. Ich frag mich aber auch, wenn Rapid die die Spieler zur Verfügung gehabt hätte, wie in der Vorwoche, also sagen wir so, wenn Kara spielberechtigt gewesen wäre, hätte ich an der Startaufstellung nichts geändert, außer Gulliksen raus, Seidel rein rotieren. Das wäre so mein Gedanke, mein Vorschlag gewesen. Die Möglichkeit gab es jetzt eben diesmal nicht. Ich fand es eigentlich gut, dass man jetzt den Weimann dann in die Mitte gesetzt hat, dem Nuno auf außen die links außen die Chance gegeben hat, dem Wurmbart dann nach rechts gegeben hat. Dann war Seidel eigentlich der dahinter auch noch mit am Flügel. Oder ja, sowas hat es auf jeden Fall die Grafik angezeigt. Gulliksen mehr in die Mitte. Ich glaube, Gulliksen will eigentlich mehr den Spielgestalter geben und wirklich auf der 10 spielen. Diese Möglichkeit dann bisher nicht so sehr bekommen. Plus ist es einfach für mich, für die Situation, in der Rapid vor allem war und jetzt teilweise noch ist er einfach zu körperlos, physisch zu schwach. Teilweise hat man das Gefühl, er will auch den Zweikämpfen gar nicht annehmen, will ihn eher mehr aus dem Weg gehen. Ist in dieser Situation damit für mich fehl am Platz. Deswegen hatte ich auch öfters, auch wenn ich jetzt hier kritisiere, ein Demir gefordert, weil der für mich ein Mentalitäts- und Zweikampfmuster ist. Übertreibt es vielleicht hier und da ein bisschen, aber da weiß ich nochmals, was ich bekomme. Und ich glaube, ein Gulliksen kann ein toller Kicker sein oder ist ein toller Kicker und kann der Mannschaft einen Mehrwert bringen, wenn er in der Phase vielleicht eher kommen kann, um mal wirklich reinzufinden, wo es halbwegs läuft und dann eben die gesamten Spieler auch die Abläufe wissen, vielleicht auch unter einem neuen Trainer. Ich kann mir natürlich vorstellen, das wünscht natürlich jeder Spieler, Minuten zu bekommen, um da wirklich reinzufinden, auch mehr das Vertrauen zu bekommen und dann nicht immer nur vielleicht sich die Minuten erarbeiten zu müssen über die Bank, aber ich bin jetzt gespannt, wie es gegen Salzburg ist. Die kommen ja natürlich auch mehr über Speed. Den Speed hat er jetzt auch nicht wirklich so sehr. Bin gespannt, wie es da angelegt wird und ob er da jetzt dann seine, Anführungszeichen, Nachdenkpause bekommt, beziehungsweise vielleicht nur von der Bank kommen soll oder ob er dort erneut in der Startformation steht.
Und bei Dahl reicht es wahrscheinlich noch nicht für die voll 90 Minuten.
Reicht es leider noch nicht und diesmal war es auch mehr so, während gegen die WRC sofort dabei Impact gesorgt hat und den Unterschied gemacht hat, hing er diesmal für mich eher ein bisschen in der Luft. War natürlich dann, ja gut, wir haben noch 25 Minuten gehabt. Ja, also war diesmal, hat er sich ein bisschen mehr verzettelt, hat bei weitem nicht den Impact liefern können wie gegen den WRC.
Und wahrscheinlich hat Hoftorup auch den Amané zu lang am Feld lassen, weil wenn dann Altach mehr drückt und Rapid mehr in der Verteidigung ist, dann ist klar, dass der Amané, der schon gelb gefährdet ist und es im nächsten Spiel fehlen wird, da auch in die Zweikämpfe gehen muss. Und wenn, ja, vor allem, wenn ich noch einen Krikic und so auf der Bank habe.
Ja, also Burkhead ist jetzt schon gekommen, aber Amané ist mit einem Platz geblieben, war aber auch der neben Gulliksen war am schlechtesten bewertet, beziehungsweise dann Amané als zweitschlechtesten mit 4,0. Und muss ich sagen, was ich nicht so ganz schön und fair finde, wenn ich mir hier anschaue, die ganzen Wechselspieler mit Burkett, Demir, Schöller, die zu 77. gekommen sind, Burkett und Demir sind nicht bewertet worden. Schöller haben sie eine 5,5 reingedrückt wegen dieser roten Karte. Ich weiß nicht, wie du die Szene beurteilt hast. Du hast sie mit Sicherheit auch gesehen.
Ich habe es auch gesehen. Ich finde, ich finde es eine Frechheit, dass man den Elfer nicht gegeben hat in der ersten Halbzeit, aber ich kann die rote Karte nachvollziehen. Tut mir leid.
Nee, ist auch ganz okay, dafür sind wir ja da, dass jeder mitunter auch eine andere oder seine Meinung dafür hat und haben darf. Also alles okay. Ja, wie gesagt, er hat für mich, vielleicht haben sie ihm das Gegentor mit auf die Fahnen geäußert. Wie gesagt, meiner Meinung nach konnte er da nicht so viel mit dazu, war natürlich auf der Seite auch mit am Start, aber ja, und ich glaube nicht, also für mich sah es jetzt nicht so aus, als hätte ihn den Gegenspieler bei dem Foul umnieten wollen oder wirklich faulen wollen, sondern er ist halt nicht ganz hingekommen und da war es eine Mischung aus, er berührt ihn leicht, er tritt auf seinen Fuß mit drauf, also es war unglücklich und deswegen dann jetzt mit so einer Benotung abzustrafen noch mehr, wie jetzt mit dem Spielsperre, ist übrigens schon bekannt gegeben worden.
Das ist die rote Karte.
Ja, aber ich finde, das war halt höchst unglücklich insgesamt, also von daher, wenn er nicht bewertet worden wär wie die anderen, wäre es glaube ich okay gewesen, aber ja. Kleinigkeit.
Ich meine, wir sollten vielleicht auch immer auf dieselben Daten schauen, das haben wir noch nie gemacht. Aber ich habe jetzt da nebenbei nachgeschaut, während du gesprochen hast. Also bei Flash Score, wir kriegen kein Geld von Flash Score, es gibt auch SofaScore und andere Live Score Apps, aber bei Flash Score Das ist die ich bei mir immer installiert habe und wo ich immer die Meldungen bekomme, wenn ein Tor fällt bei meinen Lieblingsteams. Da hat Schöller 4,4 und ist mit Abstand am schlechtesten bewertet. Und der zweitschlechteste Spieler war Wurmbrand mit 5,4. Okay. Und wo ich eigentlich immer nachschaue für unsere Folgen, ist das Datencenter auf abseits.at. Und da ist Schöller auch mit 4,5 bewertet am schlechtesten, also mit viel Abstand am schlechtesten. Und der zweitschlechteste Spieler auch da, Nikolaus Wurmbrand mit einem Sechser.
Okay, wie hoch geht da die Skala?
Wahrscheinlich bis 10, schätze ich, oder bis 8. Also bis 8 wird sie wahrscheinlich gehen, schätze ich, weil 7,6 ist schon sehr, sehr grün. Und ja, der stärkste Spieler war ein Spieler mit 7,6 und zwar Nuno.
Okay.
Ja. Nuno war der stärkste Spieler des Spiels und der zweitstärkste Spieler war Masombo und Weimann.
Okay. Jo.
Und Zech.
Achso, also die Torschützen, beziehungsweise die an den Toren beteiligt waren.
Genau.
Großteils. Ja, dann gibt es zum Beispiel auch noch Footbob auch noch und solche
ja, genau. Also, es gibt ganz viele.
Also da gibt es einige Datenbanken, auf die man sich verlassen kann, aber fast jeder hat irgendwie ein bisschen andere Werte oder interpretiert Daten ein bisschen anders. Ist so wie bei Ärzten. Fünf konsultiert, fünf verschiedene Meinungen.
Ja, und das ist ja auch das mit dem XG-Wert und so weiter und so fort. Also ja. Das sind halt alles Dinge, die machen es uns so ein bisschen leichter, das Spiel auch zu analysieren oder zu lesen, wenn man sich auch so Bewertungen anschaut. Aber ich weiß noch, wie es das Internet noch, also da hat es das Internet schon gegeben, aber noch nicht in der Form, in der wir es heute kennen. Und da hat sie früher in der Kronenzeitung immer das gibt es heute sicher auch noch, aber ich lese das halt jetzt nicht mehr so. Aber wenn ich mir am Sonntag die Kronenzeitung gekauft habe, da waren ja dann von den Samstagsspielen immer die Bewertungen dann drinnen, die Benotungen dann drinnen und die konnte ich sehr selten nachvollziehen. Und mittlerweile haben wir einen Podcast, wo wir Woche für Woche über Leistungen sprechen und das ist ein ambivalentes Thema, wo es eigentlich nur Diskussionen geben kann.
Sowieso, und jeder sieht es ja auch ein bisschen durch seine eigene Brille und ist ja dann auch in Ordnung so. Ja, genau. Auf jeden Fall. Damit wurden nicht nur der 3 eben dann im Finish verspielt, sondern eben auch die Top-6-Platzierung mit den anderen Ergebnissen, die da in Runde 21 abgeliefert wurden, hätte Rapid fix mit einem Sieg in den Top 6 gestanden. So muss man jetzt weiter noch drum zittern. Und die Kollegen von Abseits.at haben das auch schon exzellent aufbereitet mit einem Sieg, Heimsieg in der nächsten Runde gegen Salzburg. Nun, wären wir fix im oberen Playoff. Wenn es ein X geben sollte, dann kann man sich auch noch guter Dinge sein, weil man einfach in einer Minitabelle mit Ried und der WSG Tirol bzw. Altach die bessere Ausgangsposition gegenüber denen hätte und ja, einfach die anderen Vereine auch noch entsprechend kein so leichtes Programm haben. Am einfachsten auf dem Papier hat es eben noch die WSG Tirol, die daheim gegen den GRK ran muss. Selbst wenn Rapid verlieren sollte gegen Salzburg, gibt es diverse Szenarien, wo es noch reichen könnte. Ja, mehr dazu könnt ihr einfach euch unter dem entsprechenden Abseits.at Artikel anschauen. Stefan, ich gebe dir einfach mal noch mit, kann man die Shownotes mit dazu packen, wenn da jemand noch besser Bescheid wissen möchte.
Mache ich gerne. Wir kommen dann noch zum Teamspiel, aber was denkst du, wird Rapid brauchen? Also, wie schaut so deine Prediction aus? Ich sage heute schon das zweite Mal Prediction, total unsympathisch. Ich hasse Leute, die englische Begriffe verwenden und auch schöne deutsche Begriffe.
Hans Krankel, du wärst schon Freund vom Hans Krankel damit.
Wie schaut deine Vorhersage aus?
Ja, natürlich liegt der Druck mehr bei Rapid. Salzburg ist ja schon durch diesbezüglich, will aber natürlich, jeder Punkt ist wichtig, wenn es dann nachher halbiert, auch wenn er danach noch halbiert wird, um dann entsprechend auf der Habenseite zu haben für die Top 6. Irgendwie ist alles zuzutrauen oder kann irgendwie fast alles passieren. Wird so sein, dass der Blockwester gesperrt ist aufgrund der Derby-Vorfälle und der dann einhergehenden Reaktivierung der alten Sperre, die auf Bewährung war. Das heißt, da wird ein gewisser Rückhalt fehlen. Der hat dabei ja zuletzt auch schon im letzten Heimspiel gegen den WAC gefehlt. Damals ist es boykottiert worden, war nur ein oberer Teil und die Stimmung auch entsprechend, sage ich jetzt mal besonders. In Altach waren die Fans zwar wieder mit da, haben aber auf Support verzichtet. über die vollen 90 Minuten. Und wie ich gehört habe, soll es auch noch gegen Salzburg so der Fall sein. Für die da sind, die werden dann wohl auch nicht von den organisierten Supporten, sondern erst wieder nach der Punkteteilung dann der Fall sein, wo auch immer das dann stattfindet. Und ja, auch da wird es eben dann eine besondere Atmosphäre sein. Salzburg wird mit dem Anhang da sein. Also könnte ich mir fast vorstellen, dass die...
Anhang.
Ja. Dass die, je nachdem, wie die Längstribünen von Rapid reagieren, fast ein bisschen dann die Oberhand in unserem Stadion haben könnten. Ich befürchte so ein bisschen. Und ja, das heißt, aber in der Corona-Zeit war es zum Beispiel so, als sehr viele Ränge oder die Länge entweder nur teilweise oder ganz, ganz leer geblieben sind, dass Rapid eigentlich damit sehr gut zurechtgekommen ist. Der ein oder andere meint, dass das zu Hause nicht nur immer positiver, sondern teilweise eben auch hemmender Druck ist. Also kann auch hier in diese Richtung mit ein Faktor sein, dass man vielleicht befreiter ist, wie sonst der Fall wäre. Ja, also ich bin wirklich gespannt, auch wie man die Sache herangeht. Hartberg hat es, denke ich mal, jetzt am vergangenen Wochenende ganz gut vorgezeigt, dass Salzburg jetzt auch nicht so schon gefestigt und so drauf ist, dass man alles und jeden niederwalzt. Ja, man darf halt die halt nicht in die Speed-Optionen kommen lassen, zu viel Raum geben. Aber gerade hier hat eben Rapid in dieser Saison viele Mängel gezeigt.
Ja, also es wird auf jeden Fall ein spannender Sonntag für alle Rapidler werden.
Jo. Stefan, ja. Ich würde von dir gerne wissen, wenn du jetzt Austria-Trainer wärst und es so wäre, dass bei Rapid der Spielstand entsprechend so ist, dass Ried mit einem Sieg Rapid noch überholen würde. Wie würdest du agieren?
Das wäre mir vollkommen egal. Ich würde voll auf Sieg spielen. Es gibt für mich keine Absprachen. Na, wirklich.
Ja, zumal man jeden Punkt, wie ich ja gesagt habe, nicht nur Salzburg, sondern auch die Austria, dann nachher jeden Punkt oben braucht.
Genau. Also ich würde mir da jetzt auch nicht gegen, also ich würde mir jetzt auch nicht überlegen, ob da jetzt Rapid, nein. Also so wären meine Gedanken wirklich nicht. Und
auch wenn es egal wäre mit den Punkten für oben, wenn es keine Teilung gäbe.
Du willst da, erstens mal solltest du als Austria immer gewinnen wollen. Also den Anspruch habe ich schon auch an die Mannschaft und ich hoffe schon, dass die jetzt nicht wieder die Arroganz am kommenden Sonntag raushängen lassen und das Spiel nicht ernst nehmen. Obwohl ich auch sagen muss, dass Ried eine sehr starke Mannschaft ist und dass das sicher kein Selbstläufer jetzt wird für die Austria. Also das steht auch fest und man weiß ja auch, dass sich die Austria gegen Teams wie Ried extrem schwer tut. Und das war ja auch beim Hinspiel in der Generali Arena in der ersten Halbzeit schon ein sehr, sehr enges Spiel mit Vorteilen für Ried sogar. Aber ja, für mich zählt nur der Sieg und vor allem als Wiener denke ich mir, dass wie sagt unser Freund der Werner immer, oder mein Freund der Werner immer, es gibt für ihn nur 4 Spiele in der Saison. Das sind die Derbys. Also das macht ja auch den Reiz des Fußballs so ein bisschen aus. Die Rivalität zwischen...
Hä? Du meinst, da willst du dann als Austria-Trainer, als fiktiver Austria-Trainer auch dafür sorgen, dass es tatsächlich 4 Duelle gibt in der Saison und nicht nur 2?
Nein, verstehe mich nicht falsch. Also es sollte Rapid schon aus eigener Kraft schaffen, da in die Top 6 zu kommen. Ich finde es schlecht, wenn man davon irgendwie jetzt, also Austria-Trainer würde ich jetzt nicht, wenn mir jetzt der Rapid-Trainer, also wenn du mir als Rapid-Trainer eine Kiste Bier versprechen würdest, als Austria-Trainer, wenn wir Ried gewinnen lassen oder wenn wir gegen Ried gewinnen, keine Ahnung was, ich würde diese Kiste nicht annehmen, weil ich will so und so jedes Spiel gewinnen. Ich würde, das wäre mir vollkommen egal. Und es war ja, das war ja damals eben bei Rapid gegen Klagenfurt, wo dieses 1:1, das werde ich euch auch nie vergessen, dass ihr dann aufgehört habt zum Spielen.
War ich übrigens kein Rapid-Trainer, muss ich
da
so sagen.
Da warst du kein Rapid-Trainer, aber so sind wir nicht.
Ja, passt. Ja.
Aber mich würden noch 2 Dinge von dir interessieren, bevor wir weitermachen. Ich weiß, wir haben schon eine Stunde, aber was irgendwas von Rapid hätte mich noch interessiert, aber das... weil wir das kurz besprochen haben. Sollte Rapid in die Top 6 kommen, ist der Block West gegen die Austria gesperrt und die Austria kommt mit Auswärtsfans. Also der Rabitz hat ja gesagt, er würde sich wünschen, wenn die Austria auch auf das Füllen des Auswärtssektors verzichtet in Hütteldorf. Thomas Zorn hat das gestern bei Talk und Tore kategorisch ausgeschlossen.
Ja, ist auch so ein gutes Recht und verstehe ich ja. Wir haben es ja letzte Woche auch schon thematisiert, dass ich auch das nicht gut finde, was der Rabitz da geäußert hat. Wir haben auch schon diverse oder eine oder ein paar Stimmen gehört in der Stammtischgruppe, die halt gewisses auch da Gefahrenpotenzial sehen, was ich auch nicht für abwegig halte, wenn die Austria eben da mit vollem Gästeblock kommt. Bei uns ist der Block leer, aber vielleicht einige Kandidaten aus diesem Block oder sagen wir spezielle Kandidaten aus diesem Block irgendwo vielleicht in der Nähe des Austria-Sektors sich dann befinden, dass es dann erst recht zu Problemen führen kann. Sich als legitim, aber ja, nur deswegen dann zu Austria zu sagen, hey, ihr dürft auch nicht mitbringen oder bitte macht das nicht. Nee,
und
verstehe ich auch nicht oder verstehe ich eben den Herrn Zorn, dass er da das dementsprechend formuliert.
Und die zweite Frage, auch weil du ihr Tormann bist. Sie haben ja da darüber gesprochen, dass die FIFA ja diese neuen Verschärfungen da will, schon ab der Weltmeisterschaft, dass man ja auch für einen Abschluss dann nicht mehr so lange Zeit hat. Wo ich grundsätzlich, wie ich das gelesen habe, habe ich gesagt, ja, gute Sache, dieses Zeitschinden mag ich eh nicht und man sollte Zeitschinden ja verbieten. Oder man sollte Zeitschinden ja so gut wie möglich unterbinden, so gut es halt geht. Und dann hat aber Dominik Thalhammer gestern mit Talk und Tore gesagt, das ist schon ein Problem, wenn man bei Abstößen auch diese 8-Sekunden-Regel einführt, weil die Mannschaft braucht circa 25 bis 30 Sekunden, bis sie sich formiert und bis sie die taktische Aufstellung einnimmt. Und dass man das dann komplett zerstört, also dass sich die Mannschaft formiert bei einem Abstoß und dass dann der Ball wahrscheinlich eher nur nach vorne geschlagen werden kann. Und so wie man es jetzt eigentlich gewohnt ist, dass von hinten ein Spielaufbau kommt, dass auch die gegnerische Mannschaft oft schon vorne presst, dass das dann eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit wird. Genauso bei Out-Einwürfen. Also wenn man da sieht, das ist ja oft ein Zeitschinden, aber auch ganz oft kein Zeitschinden. Also das war für mich schon ein Aha-Moment, wo ich jetzt schon nochmal drüber nachdenke, wie gut ich das wirklich finden würde, wenn das kommt unter dem Aspekt. Würde mich auch interessieren, was dein Dalibor dazu sagt zum Beispiel oder ein Daniel.
Ja, kann man ja irgendwann nochmal ins Feld führen mit den Herren zusammen. Ich glaube, wenn es ja tatsächlich oder nachdem es ja so kommt, wird es ja zuerst bei der WM eingeführt. Wenn man das sieht, glaube ich, die Nationalligen sehen, hey, es geht komplett in die Hose, dann wird es wahrscheinlich schneller wieder unter den Tisch fallen gelassen, als man es hervorgebracht hat.
Ja, aber wenn du das gestern gesehen hättest, war das für dich dann auch so ein Aha-Effekt oder hast du das noch gar nicht gedacht an diese taktische Aufstellung und?
Ja, natürlich. Also ich bin ja ein Fan davon, das Spiel schnell zu machen. Und wahrscheinlich ist es zu Beginn des Spiels einfacher vielleicht, wenn noch alles gesettelt ist, sag ich mal, die Teams so in ihrer Grundfesten und Grundformation noch sind und die Basics die taktischen Vorgaben, die der Trainer eingeimpft hat, noch erstens fest im Kopf haben, zweitens auch nicht Vorkommnisse wie Karten, egal ob jetzt gelb oder rot, weil auch bei einer gelben Karte ist man gewisserweise limitiert oder geht nicht mehr in so Zweikämpfe, weil man nicht den Platzverweis riskieren will oder Tore schon so verändert ist, ist es wahrscheinlich leichter noch, das dann ganz umzusetzen wie später im Spiel. Plus eben, wenn auch noch die konditionellen Defizite dann eventuell auftreten. Ansonsten werden die Spieler vielleicht halt mehr auch in diesen Situationen an den Sprinten kommen, gehen müssen. Mitunter. Oder eben, so wie es dann der Thalhammer gesagt hat, dann mehr so, okay, Hauptsache keine Strafe kassieren, weg das Ding und was da, glaube ich, dann im gesamten Spiel nicht unbedingt vielleicht so gut tut, beziehungsweise der Schönheit des Spiels, die aber meiner Meinung nach oft eh schon verloren gegangen ist in vielen Bereichen.
Der No-Go-Tipp
der Woche.
Jo, wir haben den Februar abgeschlossen, haben jetzt Anfang März. Das heißt, wir können einen Strich drunter ziehen unter den zweiten Monat des Jahres und haben da gesehen, dass sich eigentlich ein Duo wirklich von den anderen abgesetzt hat. Das war unser Erstplatzierter Vorwärts Fredel. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg im Februar. 2 Karten für das Theaterstück vom Theatergruppe Karussell. Mein Freund Harvey, sind dir sicher? Wir setzen uns mit dir in Verbindung und klären alles ab, wie, wo, wann, was, warum. Genau, knapp dahinter ist Hasenhütte ins Ziel gekommen mit 31 Punkten. Vorwärts Fredel waren 33 und danach wirklich das Feld abgeschlagen, muss man sagen. Violettling, der Reinhold Dinho und meiner einer sind mit 22 ins Ziel gekommen. Dann zahlreiche noch, darunter Rapidler Alex Kodas und unser Podcast Michi mit 20 und zahlreiche mit 19. Und Stefan, du, durch das, nachdem so viele vor dir Punkte zahlreich gepunktet haben, bist nur auf Platz 64 ins Ziel gekommen. Ja.
46.
46, Entschuldigung, habe ich ja. Zahlen drin.
Ja, mach mich nicht schlechter, als ich bin.
46, wirklich?
Ja.
Ich bin mal relativ...
Hast du Zahlendreher gehabt?
Nee, ich sehe unter 46 sehe ich dich nicht. Wenn du jetzt, du darfst nicht das aktuelle Ranking anschauen, du musst...
Achso, na dann habe ich, dann hast du...
Ja,
dann,
nee, 64.
Ich schaue das aktuelle Ranking, ich kenne mich ja nicht aus, ich schaue das aktuelle Ranking.
64, ja. Nee, ich habe es okay. Extra gefiltert, also 64 war das, okay. Aber es ging jetzt in dem Monat, leider, zum Glück für dich, um nichts. Also von daher wirst du es halbwegs verschmerzen können. Wahrscheinlich
du filterst
nie.
Das so, dass ich weiter runterkomme.
Genau, natürlich ist das mein Ansinnen. Kurz vor dir, knapp vor dir mit 8 Punkten statt nur 7 ist übrigens der Fabian von Laola 1 ins Ziel gekommen. Liebe Grüße an der Stelle nochmals dahin. So gut, wir schauen jetzt weiter. Aktuelles Ranking, da haben wir 3 Spitzenreiter, die wirklich beide Spiele, die es bisher gab, richtig getippt haben. 1:1 und 2:2 richtig. Die Victoria V, der Clausio 1992 und der Veteran, die haben da wirklich perfekt abgeliefert. Fast perfekt, Stefan, du. Und zum Beispiel auch der Patrick aus unserer Stammtischgruppe. Der Litschi, auch kein alter Bekannter. Der Tobias Violettling, Andi 68, Durstiger Wolf und der Vorwärts Fredel, auch 7 Punkte. Das heißt, da gute Performance fortgesetzt. Ich bisher mich etwas zurückgehalten, nur 2 Punkte gemacht. Ja, aber der März ist noch sehr jung und Stefan, nachdem du jetzt vorne liegst, bitte ich dich, das Kommando zu übernehmen und uns durch die weiteren Spiele zu führen.
Genau, heute, wenn ihr das hört, Dienstag, 3.3. am Tag des Erscheinens, ist ja das Nachtragsspiel von Rapid 2 gegen SV Austria Salzburg in Hütteldorf. Da habe ich damals 2:1 getippt. Ich weiß nicht, was du da getippt hast, aber ich sage es nur nochmal der Vollständigkeit halber.
Genau, ich habe da auch noch ein 2:1 und ich habe das auch dementsprechend belassen.
Weil, genau,
ja, auch die Rapidler zuletzt zweimal ohne Torerfolg, aber ich glaube, wenn ich es richtig recherchiert habe, waren die Salzburger letzten 4 oder 5 Spiele oder 4 der letzten 5 Mal kein Tor erzielt. Also vielleicht wird es auch ein 0:0 damit, aber ich glaube, beide tun sich nicht ganz so leicht und schau mal, wie es diesmal wird.
Genau, dann geht's weiter am kommenden Freitag, am 6.3. um 18 Uhr. Spielt Rapid 2 in St. Pölten, der St. Pölten ja lange Tabellenführer, aber in letzter Zeit eher ins Straucheln gekommen.
Jo, aber ich glaube trotzdem, dass es ein 2:1 Heimsieg wird.
2:1 Heimsieg für St. Pölten, dann sage ich 2:0. Am Samstag um 14.30 Uhr spielen die Young Violets gegen die Hertha aus Wels.
Auch die da habe ich 2:1.
2:1 für die Young Violets, die Hertha aus Wels, die hat ja gegen die Admira gewonnen in der letzten Runde. Ich sage aber auch 2:0. Und dann am Sonntag, das letzte Spiel des Grunddurchgangs. Es wird sich entscheiden, ob Rapid in die Top 6 kommt oder nicht. Aber wir fangen an mit der Partie SV Ried gegen die Austria. Die Rieder spielen ja am Mittwoch noch das Cup-Halbfinale gegen den LASK.
Genau, mit Sicherheit wird es ein sehr intensives Match, das die wahrscheinlich das ein oder andere Korn kosten wird. Nichtsdestotrotz werden sie natürlich da dann auch die zweite Chance, schauen wir mal, ob mit Rückenwind oder Ernüchterung angehen wollen und auch da alles in die Waagschale werfen. Also ich sage aber trotzdem, es gibt ein 1:2.
1:2, ich sag 0:2. Ja, und jetzt darfst du raten, was ich dann tipp bei Rapid gegen Salzburg, das Entscheidungsspiel für Rapid. Wie gesagt, nochmal zur Erinnerung, wenn Rapid gewinnt, ist man in den Top 6.
Ich sag 2:2.
2:2 und ich sag 0:2.
Große Überraschung.
Das heißt aber nichts, weil auch mit einem 0:2 kann Rapid in die Top 6 kommen.
Genau. Wie gesagt, könnt ihr das alles noch nachlesen, noch detaillierter, aber die Konstellation oder die ganze Auslosung und die Enge der Tabelle geben das auf jeden Fall her, dass es auch damit noch reicht.
kicktipp.at/nogo, da seid ihr dabei, einfach registrieren, mitmachen. Wer jetzt mitmacht, hat noch alle Chancen, weil wir stellen nach jedem Monat auf null. Und der März hat gerade erst begonnen, da waren erst die Partien vom vergangenen Sonntag dabei. Jetzt geht's los, im März gibt's noch viele Spiele zu tippen. Und zu gewinnen gibt es 2 Karten für das Stück Mein Freund Habe von der Theatergruppe Karussell. 7. April ist Premiere, bis 14. April wird gespielt, 10 Mal. Ihr könnt euch einen Tag aussuchen und zu dem dann kommen. Wir laden euch dazu ein.
Genau, können Stefan dann auf der Bühne erleben. Du hast gesagt, bis 14. April wird gespielt, nicht bis 18.
18.
April?
18. April, Entschuldigung. Ja. Im Winter spielen wir dann bis 14. November.
Okay, passt. Wissen wir das schon mal? Ihr wisst dann, was es im September und oder Oktober zu gewinnen gibt.
Genau.
Gut, ja, also ich werde auch mit am Start sein, mir das Stück natürlich genehmigen. Wie ich gehört habe, laufen die Proben sehr gut und ich bin schon drauf gespannt, den Stefan dann als Arzt auf der Bühne zu sehen.
Der No-Go-Tipp
der Woche.
Gut. Puh, das ist aber, so lange habe ich mir nicht gedacht, dass die Sendung wird. Ich habe mir gedacht,
das wird das denken wir uns meistens.
Ja. Das wird dann eher wieder knackig. Aber ja, gut. Ja. Wir haben ja noch eine Rubrik. Wir haben ja noch den Song zur Folge.
Der Song zur Folge.
Ja, irgendwie habe ich diesmal nicht so recht gewusst, was ich will oder was ich dir vorschlagen soll und habe dich gefragt, Stefan, hast du eine Idee? Und du hast eine Idee gehabt und jetzt finde ich eine sehr gute Idee und deswegen bitte erläutere uns.
Ja, ihr wisst ja, ich bin ein großer Robbie Williams-Fan, ja. Und der Robbie Williams kommt ja von Take That und Take That ist ja auch so eine schöne Band, eine super Pop-Band, macht eine super Musik und die hatten ja ein Album, das da hieß Beautiful World, glaube ich. Das war das letzte Album, bevor sie wieder mit dem Robbie Williams ein Album gemacht haben, 2006. Und da gibt's, ich glaube, das war sogar die erste Single-Auskopplung, Patience. Und ich finde, das passt ganz gut zu Rapid. Also nicht nur Patience, sondern auch der Text passt sehr gut zur Situation von Rapid. Und ja, oft braucht man Geduld, bis man dann zum Ziel kommt. Und das geht's in dem Lied. Und das wünsche ich auch den Rapidlern, dass sie ruhig bleiben und dass sie an die Mannschaft glauben. Und ich kann, auch das ist unser Podcast. Ich weiß, das wollen die meisten Rapidler jetzt nicht hören. Aber ich habe am Anfang der Saison auch oft nicht mehr an die Austria geglaubt, dass das in dieser Saison nochmal was wird und bin eines Besseren belehrt worden. Also oft muss man da auch nur der Mannschaft Zeit geben, dem Trainer Zeit geben und das wird dann schon.
Und sich in Geduld üben. Und das gilt ja auch für die Hälfte der Liga, die jetzt dann auch noch mitzittert und Geduld haben muss. Geht's oben weiter, geht's unten weiter. Und auch Geduld für die Austria, ja, wie groß jetzt der Abstand ist oder wie klein der Abstand ist nach ganz oben zum Beispiel.
Genau. Und im Übrigen bin ich der Meinung, dass die Punkteteilung abgeschafft gehört. Und im Übrigen bin ich erhört worden, weil ab nächster Saison wird sie abgeschafft.
Ja.
Genau.
Steht der Tropfen höhlt den Stein.
Der Song kommt auf unsere Playlists auf YouTube und auf Spotify zu finden unter No-Go Wien, die Playlist.
Der Song zur Folge.
Ja, weil ich habe ja schon gedacht, wegen einem Song zur Folge, ob ich dir vorschlagen soll, Avara Kadabara, wo sind meine Havara? Und dann habe ich mir gedacht, nein, das passt noch nicht drauf, das kommt erst.
Ja, es gibt doch einiges, was vielleicht noch kommt oder auch nicht kommt. Wir werden es dann situativ entscheiden, lieber Stefan.
Genau.
Habe mich auf jeden Fall gefreut, wieder mit dir das Vergnügen haben zu dürfen. Ja, auch hoffe auch für euch da draußen war es ein Vergnügen. Sagen vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlt uns gerne weiter, folgt uns auf den einschlägigen Social Media Kanälen. Und ja, wenn ihr Anfragen oder Anliegen habt, könnt ihr auch jederzeit gerne via E-Mail an uns wenden.
Genau.
nogo.wien@gmail.com. So schaut's aus, da trudelt eure Mail dann bei uns ein. Dauert vielleicht dann mal ein, zwei, vielleicht auch ein bisschen paar mehr Tage, aber wir werden zuverlässig darauf antworten und freuen uns auch auf einen Austausch auf diesem Weg mit euch.
Habt eine schöne Woche, macht's gut. Vierte, Baba, Bussi.
Bis dann, ciao, Baba.